Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Podcast zum Thema Coronavirus-Infektion. Für heute haben wir uns letztlich drei Themen überlegt, davon eins, das den größten Raum einnehmen soll, nämlich das der Impfung. Als Einleitung möchte ich sagen, es gibt in meinen Augen drei ganz große Fortschritte in der Medizin. Der erste ist Hygiene mit vor allen Dingen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Der zweite ist Impfung. Das ist den meisten von uns gar nicht mehr so bekannt oder so geläufig, wie viel Menschenleben durch Impfung gerettet wurden. Allein an den Pocken gibt es Hochrechnungen, dass im 20. Jahrhundert noch mehrere hundert Millionen Menschen an den Pocken gestorben sind. Die Ausrottung der Pocken in den 70er Jahren ist wirklich einer der ganz großen Fortschritte der Medizin und kann man eigentlich nicht hoch genug bewerten. Und das ist nur dadurch gelungen, dass man wirklich weltweit eine einzigartige Impfkampagne durchgeführt hat. Und der dritte große Fortschritt oder Meilenstein war sicher die Einführung der Antibiotika. Aber die eigentlichen großen Dinge sind relativ simpel: Hygiene und eben die Impfung. Die Impfung verfolgt ja letztlich zwei Ziele. Es gibt einmal Impfungen, die einen Individualschutz bieten. Gutes Beispiel ist die Impfung gegen Tetanus oder auch die Impfung gegen die Frühsommer-Meningoenzephalitis, die ja durch Zecken übertragen wird und hier bei uns in Süddeutschland relativ häufig vorkommt. Wenn ich mich bewusst dagegen entscheide, mich gegen diese Krankheiten impfen zu lassen, dann schadet mir das am Ende nur selber und die Verantwortung kann ich für mich übernehmen. Anders sieht das bei Erkrankungen aus, die hoch ansteckend sind, wie die Masern, Influenza oder eben jetzt auch das Coronavirus. Hier schütze ich ja nicht nur mich selbst mit der Impfung, sondern ich schütze auch meine Mitmenschen. Und damit so ein Impfschutz und ein Schutz der Bevölkerung gelingt, muss man mindestens 2/3 bis 3/4 der Bevölkerung durchimpfen. Das ist ganz wichtig. Kurz, welche Arten der Impfungen gibt es? Es gibt einmal eine sogenannte Aktivimpfung und eine Passivimpfung. Die Passivimpfung ist in dem Sinne gar keine Impfung, sondern dort führt man dem Patienten die Antikörper, die sonst vom Körper nach einer Impfung gebildet werden, von außen zu. Das macht man schon relativ lange bei der Tollwut, wenn man von einem Tier gebissen wurde, wo man den Verdacht hat, es könnte Tollwut infiziert sein, weil die aktive Impfung, komme ich gleich noch zu lange braucht, bis sie anfängt zu wirken. Früher hat man diese, oder macht es auch heute zum Teil noch, diese Antikörper in Serien hergestellt, zum Teil in Tieren. Heutzutage wird das meistens molekularbiologisch industriell erledigt. Das hat den Vorteil, dass man wirklich gezielt die Antikörper herstellen kann, die man braucht, und das Infektionsrisiko sehr gering ist. Solche Anstrengungen gibt es auch bei der Covid-Infektion. Es sind da tatsächlich auch schon einige Präparate in Vorbereitung. Das heißt, man gibt den Antikörper als Infusion, um das Virus damit zu bekämpfen. Das macht aber nur Sinn, wenn ich die Infektion früh genug erkenne, also das Virus an der Ausbreitung hindern kann. Über was wir im Augenblick reden und was in aller Munde ist, ist eine sogenannte aktive Impfung. Bei der aktiven Impfung kann man auch wieder grob unterscheiden zwischen einer Impfung mit Tod- und mit Lebendimpfstoff. Impfungen mit Lebendimpfstoffen gibt es heutzutage eigentlich nur noch selten. Lebendimpfstoff heißt, dass man ein noch vermehrungsfähiges Virus in den Körper einführt. Der Körper bildet dann als Reaktion darauf Antikörper. Das Virus ist aber in seiner Aktivität so eingeschränkt, dass es sich zwar vermehren, aber nicht mehr krank machen kann. Zumindest nicht gesunde. Und das ist auch einer der Hauptkritikpunkte am Lebendimpfstoff. Menschen mit einem schlechten Immunsystem können ganz selten dann mal an dieser Krankheit erkranken. Häufiger sind eben diese sogenannten Totimpfstoffe. Das wiederum ist so ein ganz breites Spektrum an Impfstoffen, die es da gibt. In der Regel sind das eben Bestandteile von Bakterien oder Viren, die man in den Körper einführt mit der Impfung und der Körper daraufhin mit Antikörperbildung reagiert. Und diese Antikörper können dann bei einer eigentlichen Infektion das Virus bekämpfen. Zweite wichtige Frage, die immer wieder gestellt wird: Wenn ich die Krankheit gehabt hatte, muss ich mich dann überhaupt impfen lassen? Da kann man klar sagen, ja. Also es gibt kein Überimpfen. Auch wenn man bereits erkrankt war, kann man mit einer Impfung nicht schaden, sondern im Gegenteil, man kann den Schutz sogar noch verbessern. Wenn der Körper sich natürlich mit einem Erreger auseinandersetzt, dann bildet er so einen ganzen Antikörper-Cocktail gegen die verschiedensten Bestandteile des Virus. Manche davon können ganz wirksam sein, andere können noch unwirksam sein. Ich will da mal drei Beispiele anführen, die das verdeutlichen. Es gibt zum einen die Gürtelrose, kennt jeder. Wenn man eine Gürtelrose gehabt hat, bildet der Körper Antikörper, die kann man auch messen, macht man auch regelmäßig. Diese Antikörper schützen aber überhaupt nicht. Also man kann mehrfach eine Gürtelrose bekommen, obwohl der Körper Antikörper gebildet hat. Die Impfung dagegen schützt sehr gut. Zweites Beispiel sind Pneumokokken. Das sind Bakterien, die Lungenentzündung oder eine Hirnhautentzündung auslösen können. Hier gibt es, wenn man die Krankheit gehabt hat, einen gewissen Schutz, aber die Impfung ist besser. Dritte Beispiel ist Mumps. Hier ist es so, dass wenn man Mumps gehabt hat, eine lebenslange gute Immunität erwirbt. Das heißt, man bekommt Mumps nur einmal und danach nie wieder. Während die Impfung nicht ganz so gut ist, die hält in der Regel 5 bis 7 Jahre vor und dann muss ich sie auffrischen. Also das heißt nicht, wenn man eine Krankheit gehabt hat, dass man automatisch geschützt ist. Da gibt es ein ganz weites Spektrum von keinem Schutz bis zu einem sehr guten Schutz. Wie das bei den Impfstoffen gegen das SARS-CoV-2-Virus sein wird, das weiß man natürlich noch nicht ganz genau. Wie lange die Immunität vorhält, wird sich erst im Laufe der Zeit zeigen. Das konnten die Studien, die man dazu durchgeführt hat, letztlich nicht liefern. Das Zweite, was man noch nicht weiß, muss man einschränkend sagen, schützt die Impfung letztlich nur vor einem schweren Verlauf oder schützt sie auch davor, dass ich als Betroffener infektiös bin? Der Idealzustand ist natürlich eine Impfung, die auch die Infektiosität unterbindet. Das heißt, man kann die Krankheit nicht weiter verbreiten, aber auch ein Impfstoff, der den schweren Verlauf verhindert, also damit Todesfälle verhindert oder den Aufenthalt auf einer Intensivstation verhindert, ist natürlich etwas, was sehr wirksam ist und was wir auf jeden Fall brauchen, was ein großer Fortschritt ist. In der Entwicklung oder zugelassen ja jetzt auch sind verschiedene, oder zugelassen ist ein Impfstoff, nämlich der RNA-Impfstoff. In der Entwicklung sind verschiedene Impfstoffe. Ein RNA-Impfstoff ist etwas ganz Neues, Besonderes. Hier bringt man nämlich den Körper dazu, das Antigen, gegen das dann die Antikörper gebildet werden, selber herzustellen. Gewöhnlich ist es ja so bei den konventionellen Impfungen, man spritzt das Antigen, also einen Teil eines Virus oder von Bakterien, und der Körper bildet daraufhin die Antikörper, die dann das Virus bekämpfen können. Bei der RNA-Impfung ist es eben so, dass die mRNA, Messenger-RNA oder Boten-RNA, in den Körper eingeschleust wird. Diese Boten-RNA bildet der Körper jeden Tag Billionen Mal in seinen Zellen. Immer wenn ein Gen abgelesen wird an der DNA, wird mRNA gebildet und aus dieser mRNA werden dann bestimmte Eiweißstoffe hergestellt. Das heißt gleichzeitig aber auch, damit natürlich das alles eng reguliert ist, wird RNA im Körper auch sofort wieder abgebaut, wenn man sie nicht braucht. Das eigentliche Kunststück ist eigentlich, RNA überhaupt in die Körperzelle zu bekommen, ohne dass sie vorher irgendwo abgebaut wird. Es gibt überall in der Umwelt sogenannte RNAsen, das sind Eiweißstoffe, die RNA in ihre Bestandteile zerlegen und abbauen. Also man muss keine Angst haben, dass sich jetzt irgendwo unkontrolliert diese mRNA vermehrt. Das ist nicht der Fall. Im Gegenteil, das eigentliche Kunststück und die echte Entwicklung oder die echte Leistung bei diesem Impfstoff ist, den wirklich in die Körperzelle zu kriegen und ihn so lange stabil zu halten, dass dann der eigene Körper das Antigen bildet. Also die Körperzellen bilden dann ein bestimmtes Bestandteil, das sogenannte Spike-Protein des Virus, und der Körper reagiert dann mit einer Antikörperbildung gegen dieses bestimmte Virusbestandteil und kann dann, wenn man sich infiziert, das komplette Virus daran erkennen und bekämpfen. Geplant ist bei dem RNA Impfstoff, dass dieser zweimal gegeben werden muss, also die erste Impfung und dann ungefähr 3 Wochen später die sogenannte Auffrischimpfung oder Boosterung, wie wir das nennen. Und ich sage nochmal, es ist überhaupt kein Problem, wenn man sich vorher schon irgendwann mal infiziert hatte. Eine Impfung schadet in dem Fall nicht, im Gegenteil, es kann sogar sein, dass die Impfantwort noch besser ausfällt. Die Impfreihenfolge, das geht überall jetzt durch die Medien. Geplant ist ja, dass zuerst sogenannte vulnerable Gruppen geimpft werden, also die Patienten, die das höchste Risiko haben, einen schweren Verlauf der Covid-Erkrankung zu haben, also ältere Menschen in erster Linie, Menschen mit Begleiterkrankungen und Menschen, bei denen es aus irgendeinem Grund zu einer Unterdrückung des Immunsystems kommt, dann zweiter, dritter Stelle Angehörige des Gesundheitssystems, besonders solche, wie wir ja auch im Zollernalbklinikum, die an der Versorgung von Covid-Patienten beteiligt sind. Wann wir hier im Krankenhaus Impfstoff bekommen werden, wissen wir auch nicht so genau. Wir hoffen Anfang Januar. Problem ist sicherlich, dass die Europäische Union, die Bundesregierung bei der Bestellung der Impfstoffe nicht so wirklich gut agiert hat, muss man sagen. Man hat zum Teil bei Firmen ja Impfstoffe bestellt, die überhaupt noch nicht liefern können. Aber es gab ja jetzt Nachverhandlungen und ich bin da optimistisch, dass es die Bundesregierung schaffen wird, genug Impfstoff von den Firmen BioNTech und Pfizer zu bekommen. Aber letztlich ist das halt noch nicht so ganz klar. So viel zum Thema Impfung. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit meinen Erläuterungen da so ein paar diffuse Ängste nehmen und vor allen Dingen nochmal deutlich machen, was für ein großer Fortschritt die Impfung überhaupt war. Das wird heutzutage in unserer hochtechnisierten Medizin vergessen, wie leicht und effektiv man mit einer Impfung Leben retten kann und Leben gerettet hat in der Vergangenheit. Zweiter Punkt ist die Lage am Klinikum. Dazu bekommen wir ja immer wieder Anfragen. Also im Moment ist es so, dass wir ungefähr 50 Covid-Patienten bei uns behandeln, vornehmlich auf Normalstation. Interessanterweise und im Unterschied zur ersten Welle sind nach wie vor gar nicht so viele Patienten auf der Intensivstation. Auch hier möchte ich aber auch nochmal betonen, dass das Bild, wie das in der Öffentlichkeit immer dargestellt wird und diskutiert wird, doch ein bisschen fehlleitet. Es wird ja immer so suggeriert, dass wenn man nur genug Intensivbetten und natürlich auch Personal hat, die auf diesen Betten Patienten behandeln können, dann ist das alles kein Problem. Dem ist aber nicht so. Die Sterblichkeit auf der Intensivstation ist ungefähr 30%, also quer durch alle Krankenhäuser und Länder mit einem ähnlichen Versorgungsschwerpunkt. Also das heißt noch lange nicht, wenn genug Intensivbetten da sind, dass man den Tod eines Betroffenen verhindern kann. Und auch wenn man eine Intensivbehandlung mit künstlicher Beatmung überlebt, ist das für den Patient hinterher noch ein langer Weg durch Rehabilitation, bis er wieder fit ist. Und selbst das gelangt nicht bei allen Patienten, da es doch zum Teil auch Spätschäden durch die Corona-Infektion geben kann. Leider erkrankt natürlich auch immer wieder Personal. So ist es auch bei uns. Wir haben doch zahlreiche erkrankte Ärzte und Schwestern, die uns bei der Behandlung im Moment fehlen. Aber noch ist es so, dass wir alle Patienten gut behandeln können und hier in Balingen durchaus auch noch Kapazitäten hätten. Ein Punkt, und damit will ich dann auch zum Ende kommen für heute, der mir besonders am Herzen liegt, ist der Schnelltest. Es gibt ja jetzt überall Aktionen, dass Menschen mit dem Schnelltest getestet werden. Auch das DRK in Balingen hat ja so eine Aktion aufgerufen. Ein bisschen mit dem Hintergrund, dass man dann an Weihnachten freier agieren kann, weil man vermutlich virusnegativ ist. Der Schnelltest hat seine Vorteile, hat aber auch Nachteile. Also wir haben den Schnelltest hier bei uns im Krankenhaus mit der PCR, die ja nach wie vor als Goldstandard in der Diagnostik gilt, parallel getestet. Und zwar das Ganze an über 2000 Patienten, wo wir parallel Schnelltest und PCR gemacht haben. Was wir festgestellt haben, ist, der Schnelltest sagt wirklich sehr zuverlässig oder zeigt zuverlässig an, wenn jemand wirklich erkrankt ist. Also wenn der Schnelltest positiv ist, dann hat er die Erkrankung. Das kann man sagen, es gibt da fast keine falsch positiven Befunde. Also wenn der Test positiv ist, ist der Betroffene erkrankt. Andersrum gilt das nicht unbedingt so. Wenn der Schnelltest negativ ist, kann man trotzdem erkrankt sein. Wir nennen das die Sensitivität, die liegt beim Schnelltest bei ungefähr 70%. Das Problem ist eben, dass der Schnelltest ja Antigen nachweist, also Virusbestandteile, und dabei nicht so empfindlich ist wie der Nachweis von RNA, also Viruserbmaterial mit der PCR, die da viel, viel empfindlicher ist. Das spielt natürlich keine Rolle, wenn ein Patient seine Infektion weitgehend überwunden hat, also im abfallenden Ast der Kurve sozusagen ist. Wenn ich dort nichts mehr nachweisen kann mit dem Schnelltest, dann ist der Patient nicht mehr ansteckend mit größter Wahrscheinlichkeit und somit kein Risiko für andere. Das sieht aber anders aus im ansteigenden Teil dieser Kurve. Das heißt, ein Patient ist vielleicht 2 oder 3 Tage infiziert, hat keinerlei Symptome. Den Infizierten kann ich an dieser Stelle bereits mit der PCR detektieren. Der Schnelltest ist aber noch negativ. 1 bis 2 Tage später kann sich das ändern. Dann kann in so einem Fall auch der Schnelltest positiv werden und der Betroffene wird infektiös. Das ist dieses Fenster, das ich habe bei dem Schnelltest, wo er falsch negativ sein kann. Das heißt, wenn ich mit dem Schnelltest negativ getestet bin, gibt mir das Gewissheit für einen Tag oder 1,5 Tage, aber nicht mehr. Das heißt, wenn ich mich am 23. vom DRK testen lasse, dann kann ich vielleicht noch relativ beruhigt mit meinen Angehörigen und vor allen Dingen älteren Angehörigen Weihnachten feiern, aber am ersten Weihnachtsfeiertag weiß ich dann schon nicht mehr, ob ich geschützt bin. Das möchte ich hier nochmal klar sagen und einschränkend sagen. Also der Schnelltest gibt einem nur Gewissheit für 1, maximal 2 Tage. Man darf sich dort nicht in falscher Sicherheit wiegen. Damit komme ich auch ans Ende des heutigen Podcasts. Ich hoffe, ich konnte Ihnen was Interessantes erzählen.
Unser Herz schlägt für das Leben.